da war dann eben diese besondere, überraschende Erkenntnis, dass Lobpreis eben das glaubensstärkendste Element sozusagen ist. Und wir haben eben festgestellt in dieser Studie, dass diejenigen, die eine Schöpfungsspiritualität sozusagen haben, also die eine Verknüpfung haben zwischen Glaube und Nachhaltigkeit, dass die auch besser ins Handeln kommen und dass diese Lücke sozusagen überwunden werden kann. Lobpreis in der Bibel grundsätzlich viel, viel größer gedacht wird als nur zwischen Mensch und Gott. Also Lobpreis in der Bibel, da geht es immer um die ganze Schöpfungsgemeinschaft.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch. Herzlich willkommen zum Worship Sofa, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute freuen wir uns ganz besonders, dass Annalena Moslewski bei uns ist und wir ja, uns vor allem auch so über Themen wie Schöpfungsspiritualität, Gerechtigkeit in Worship, kommt das vor, sollte das mehr sein, über das möchten wir sprechen. Und ich werde dich mal kurz ein bisschen vorstellen, Annalena. Du bist Religionspädagogin und Sozialarbeiterin, bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der CVJM-Hochschule in Kassel und hast im Master den Master gemacht im Transformationsstudiengang und dich vor allem fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, ganz genau.
Super. Und du wohnst gerade wo? In Kassel oder woanders mit deinem Mann zusammen?
Ich wohne tatsächlich nicht mehr in Kassel. Ich wohne in Franken, also so zwischen Nürnberg und Würzburg in meiner Heimat. Genau.
Schön. Annalena, und ich glaube, ihr beide, genau, ihr habt eine Geschichte, Susi und du, ne? Ihr kennt euch schon länger.
Ja, schon eine Weile auf jeden Fall, ne?
Ja, jetzt doch schon ein paar Jahre. Wir kennen uns von dem Wahlmodul Theologie und Lobpreis, das ihr an der CVJM-Hochschule in Kassel seit einigen Jahren anbietet. Dort wurden ja Dr. Andreas Loos und ich eingeladen für eine Gastvorlesung, die wir einmal im Jahr halten, in diesem Wahlmodul Theologie und Lobpreis. Und es gab einige Begegnungen an den Studientagen, am Lobpreisatelier. Und ja, das ist wirklich toll, was ihr auf die Beine gestellt habt und was da gewachsen ist. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten auch. Annalena, was ist dein Verhältnis zu Lobpreis? Aus deiner Biografie geht es ja nicht so ganz automatisch hervor. Ist dir das ein wichtiges Thema? Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen wie die Mutter zum Kinde gekommen. Also natürlich hat Lobpreis in meiner Gemeindebiografie schon eine Rolle gespielt. Also ich komme so aus der Zwischenwelt zwischen Landeskirche und landeskirchlicher Gemeinschaft. Und die landeskirchliche Gemeinschaft war natürlich auch geprägt von Lobpreis, Lobpreiszeiten, Lobpreisliedern, so Feiert Jesus und Co. Und da bin ich natürlich auch damit in Berührung gekommen. Auch in meiner Jugendzeit, im Jugendkreis haben wir natürlich auch viel Musik gemacht. Und meinen Eltern war es auch ganz wichtig, dass wir alle ein Instrument lernen. Von daher habe ich irgendwie Klavier und Cello gelernt und so. Und spiele das auch bis heute noch, genau. Und es macht mir auch Spaß und ich würde mich schon auch als musikalisch verstehen. Aber wenn ihr mich hier fragt, dass ich was vortragen soll, dann bitte nicht. so weit geht es dann doch nicht. Genau, und gleichzeitig bin ich schon auch mit Liturgie groß geworden und Landeskirche und eher so klassischen Kirchenmusikliedern mit Chorälen und so weiter. Genau, und dann war ich tatsächlich ein Jahr in meinem FSJ im Ausland und war in einer Vineyard-Gemeinde. Und Vineyard ist ja doch sehr prägend für die Lobpreisszene, auch weltweit. Und da bin ich schon auch nochmal mit einem charismatischen Lobpreis auch in Berührung gekommen, der ja weniger evangelikal, mehr eben charismatisch-pfingstlerisch geprägt war. Und dann bin ich an die CVJM-Hochschule gekommen und da war dann ein ganz vielfältiger Mix aus verschiedensten Traditionen, also so von Hintergründen, Gemeindehintergründe und Theologien. Naja, und da habe ich mich dann auch so grundsätzlich im Lobpreis eingebracht und dann habe ich an der CVJM-Hochschule angefangen zu arbeiten. Und dann kam dieses Thema eben auf, ausgelöst durch unsere Studie Generation Lobpreis. Ja. Und genau, ich arbeite am Institut für missionarische Jugendarbeit und es ist einfach ein Jugendarbeitsthema auch unter anderem. Und so bin ich dann irgendwie zu diesem Thema gekommen. Ja. Ich habe mir das gar nicht so ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und ja, und irgendwie bin ich da so reingewachsen und habe das Thema dann halt auch ja einfach versucht, auch zu reflektieren und auch theologisch zu hinterfragen. Und genau, bin da jetzt irgendwie so auf dem Weg.
Ja.
Genau.
Lass uns doch über diese Empirica-Jugendstudie, ich glaube 2018 war die, unsere Hörerinnen und Hörer erstmal sprechen.
Ja, ich kann das gerne mal kurz nochmal zusammenfassen, so ich das verstanden habe. Ich glaube, Tobias Feix und Tobias Künkler haben eine Studie durchgeführt, die Empirica-Jugendstudie 2018, und haben herausgefunden, dass es hochreligiöse Jugendliche gibt. Sogar ein großer Anteil der evangelischen Jugendlichen ist hochreligiös. Das bedeutet, das prägt ihr Leben ganz intensiv, der Glaube, und sie nehmen das ganz intensiv mit in ihr Leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine überraschende Erkenntnis, dass sie festgestellt haben, als sie die Leute gefragt haben, was prägt ihren Glauben am meisten, was stärkt ihren Glauben am meisten, dass 64% geantwortet haben, und das war der höchste Prozentsatz, dass Worship, Musik, Lobpreismusik ihren Glauben am allermeisten stärkt und prägt und Bibellesen zum Beispiel weit dahinter kommt. Und deswegen heißt diese Studie, glaube ich, auch Generation Lobpreis, weil das so herausgestochen ist. Habe ich richtig so verstanden, oder?
Ja, genau, absolut richtig korrekt verstanden. Also im Endeffekt war es gar keine Lobpreisstudie. Manche verwechseln das sozusagen, dass sie denken, die Zürcher Hochschule hat eine Lobpreisstudie gemacht. Das war keine Lobpreisstudie, sondern es war eine Studie über Jugendliche, über evangelische Jugendliche und wie die sozusagen ticken, wie ihr Glaube tickt, was denen wichtig ist für ihren Glauben. Genau, und da war eben die überraschende Erkenntnis, welche große Rolle sozusagen Lobpreis im Glaubensleben von Jugendlichen spielt. Der Fokus lag auf hochreligiösen Jugendlichen. Das ist jetzt nichts, man könnte das vielleicht falsch verstehen, irgendwie fundamentalistisch oder extremistisch oder so. Nein, es geht einfach um Jugendliche, für die der Glaube eine ganz zentrale Rolle im Leben spielt. Genau, und es wurden Jugendliche befragt, einmal auf dem Christival und einmal auf dem Jugendkirchentag. Und ich war gar nicht Teil von diesem Forschungsteam. Ich habe da selber noch studiert in der Zeit. Ich war aber sozusagen eine Befragte. Also ich habe mal diese Umfrage mitgemacht. Und genau, und letztendlich wurden die befragt, wie steht's um deinen Glauben? Und da war dann eben diese besondere, überraschende Erkenntnis, dass Lobpreis eben das glaubensstärkendste Element sozusagen ist. Und das war eben überraschend. Und eben, wie du sagst, weit vor Bibellesen, vor Freizeiten, vor Gebet, genau, vor dem persönlichen Gespräch mit Freunden beispielsweise. Also das ist schon irgendwie markant und sticht heraus. Und ich würde einfach auch sagen, die Studie liegt jetzt einige Jahre zurück, also 2018, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen aus der Wissenschaft kommt, dann weiß man, das hat nur so eine kurze Dauer, so Studien. Aber trotzdem, trotz dass das von 2018 ist, würde ich sagen, dass das immer noch aktuell ist und dass das vielleicht sich sogar verstärkt hat in der einen oder anderen Gemeinderichtung, sogar auch mit dem Lobpreis, dass der wirklich zu so einem zentralen Element geworden ist und eben auch nicht nur für Jugendliche, auch für Erwachsene.
Das ist total spannend. Ich weiß noch, als diese Studie herauskam, wir haben 2016 mit dem Studiengang Theologie und Musik am Theologischen Seminar St. Krishuna begonnen und waren auch sehr überrascht und auch positiv bestärkt, mit diesem Studiengang sozusagen eine Ausbildung anzubieten, die in diesen Bereich geht. Also es war sozusagen, es braucht ja ein paar Jahre, bis man einen Studiengang vorbereitet und an den Start bringt. Und das war sozusagen eine Studie, wo wir gedacht haben, hey, das geht so so in eine gute selbe Richtung. Also das war damals wirklich bemerkenswert, auch für uns als im Dozentenkollegium. Das nur als kleine Anmerkung. Ja.
Und ich würde halt auch denken, dieses Ergebnis ist ja das eine. Aber wenn man das weiterdenkt und weiter spinnt, was da ja eigentlich für Konsequenzen daraus entstehen, das ist ja eigentlich das viel Spannendere.
Ja.
Die Frage danach, wenn Lobpreis so prägend ist, dann sollten wir vielleicht in unseren Gemeinden auch einen Fokus darauf legen, was wir eigentlich singen, wie wir singen, wer singt und so weiter. Ne? Und was ist eigentlich Lobpreis vielleicht sogar auch für uns?
Ganz
ist das nur das gesungene Lied und so weiter? Ne? Also das sind ja dann so Fragen, die folgen da draus.
Ja, auch zum Teil hat man ja auch starke Kritik gehört im Sinne von, jetzt müssen wir aber besonders darauf achten, was steht denn in den Liedern, weil die prägen ja viel, viel mehr. Obwohl ich auch sagen würde, ich glaube, übergreifend haben auch früher schon Lieder zum Teil mehr wahrscheinlich geprägt als eine Predigt, oder zumindest erinnert man sich oft mehr an die Liedinhalte.
Und es war auch die Erkenntnis, dass ein Lobpreisleiter und eine Lobpreisleiterin unglaublich viel Einfluss hat auf die nächste Generation. Deshalb auch wichtig, was an dieser Stelle passiert innerhalb eines Gottesdienstes.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt also so als Ausbildungsorte da auch nochmal drauf gucken, dann also so aus dem freikirchlichen Kontext, ich kenne sehr, sehr wenige Gemeinden, die hauptamtliche Personen zum Beispiel für Musik oder Lobpreis angestellt haben. Das ist natürlich in der Landeskirche nochmal ein großes Gut, dass es so viele Kirchenmusikerinnen und Musiker gibt, die dafür auch ausgebildet sind. Das ist richtig toll, aber gerade so in diesen freikirchlichen Kontexten gibt es das noch sehr, sehr wenig. Und auch für uns eben, wir bilden ja an der CVM-Hochschule Jugendreferentinnen und Jugendreferenten aus. Und da auch die Frage, wenn die mit Jugendlichen unterwegs sind, welche Aufgabe und Rolle haben sie eigentlich, dann auch den Lobpreis eben ja verantwortlich zu gestalten, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen.
Um die Unkosten des Podcasts zu decken, brauchen wir deine Unterstützung. Klicke jetzt auf den Spendenlink im Infotext und ermögliche uns viele weitere Aufnahmen mit inspirierenden Gästen.
Annalena, du hast gerade gesagt, du hast selber teilgenommen an dieser Studie. Das heißt, du warst Teil dieser Generation Lobpreis. Mich würde das persönlich interessieren, hat dich das Ergebnis überrascht selbst? Zählst du dich zu dieser Generation? Wo würdest du dich abgrenzen von den Ergebnissen?
Also ja, ich würde schon sagen, dass ich Generation Lobpreis bin. Ich würde auch sagen, ich bin Generation Z. Also jetzt so, wenn man mal aus den säkularen Jugendstudien so ein bisschen groß geworden in dieser Selbstverständlichkeit von Internet und sozialen Medien und diesen Dingen und gleichzeitig eben auch in der Gemeinde schon auch stark geprägt davon, also von Lobpreis, von Musik. Aber ich komme ja aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft und da ist das Wort schon auch wichtig gewesen.
Ja.
Sagen wir es mal so. Und wir haben schon auch in unserer Jugendkreiszeit auch wirklich Bibelarbeiten gemacht und diskutiert und so. Und da war jetzt nicht so der große Fokus auf Lobpreis. Es gab immer Lieder, wir haben immer gesungen. Wir haben auch oft einfach danach noch zusammengesessen am Klavier und irgendwie gesungen und so. Aber es war jetzt nicht so nur der Mittelpunkt. Ja. Von daher würde ich sagen, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Und ja, es spielt eine große Rolle, auch zum Beispiel in meiner Studienzeit. Ja, Lobpreis hat eine große Rolle gespielt. Im Gottesdienst ohne Lobpreis kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. So.
Ja, ja.
Und gleichzeitig würde ich sagen, ich war da schon immer relativ, also auf mehreren Standbeinen sozusagen aufgestellt.
Du leitest ja jetzt das Modul Theologie und Lobpreis an der CVJM-Hochschule zusammen mit Tobias Falks.
Genau, und Florian Karcher.
Dieses Modul wurde aus den Erkenntnissen der Studie heraus entwickelt. Haben wir das richtig verstanden?
Ja.
Was war euch dabei wichtig?
Also grundsätzlich war uns erstmal wichtig zu sagen, wir als Ausbildungsstätte haben eine Verantwortung für die Hauptamtlichen, die wir in die Gemeinde schicken. Die müssen ja gar nicht nur als Hauptamtliche dort agieren. Also wir haben auch viele, die gehen in die soziale Arbeit und arbeiten dann nachher einfach ehrenamtlich in der Gemeinde mit. Aber irgendwie haben wir eine Verantwortung, wenn wir ausbilden und wenn die am Ende einen Stempel von uns bekommen, dass sie GemeindepädagogInnen sind, dass sie auch fähig sind, mit aktuellen Entwicklungen sozusagen in der Gemeinde umzugehen und die gut zu gestalten. Und wir haben halt festgestellt, in unserem Curriculum ist einfach das Thema Musik, Lobpreis sehr wenig. Also wir hatten schon immer ein Wahlmodul zum Thema, es hieß Hippie-Modul in unserer Studiensprache. Zum Thema Theaterpädagogik, Tanzpädagogik und Musikpädagogik. Also da kam das Thema vor, aber jetzt nicht speziell das Thema Lobpreis. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben die Freiheit an unserer Hochschule, auch mal so speziellere Wahlmodule zu machen. Unsere Studierenden müssen quasi im vorletzten Semester aus, ich glaube, 15 Wahlmodulen 5 auswählen, wo sie sich spezialisieren können. Und wenn Studis sagen, naja, ich habe zum Beispiel vor, in die Gemeinde zu gehen oder Lobpreis ist mir ein Anliegen, dann können sie dieses Wahlmodul wählen, müssen aber auch nicht. Und dann sind wir, also war uns wichtig, wir decken die theologische Seite ab, die Reflexion und so weiter. Aber was wir eben auch nicht so gut können, das ist die Musik. Das ist halt, also naja, man hat halt immer so seine Spezialität.
Ja.
Und dann haben wir uns von Anfang an Leute ins Boot geholt, die mit uns das konzipiert haben. Und das war unter anderem Albert Frey.
Mhm.
Albert war schon ganz lange mit uns unterwegs, also vor allem auch mit Tobias im Austausch. Der hat ja selber auch ganz viele Prozesse durchgemacht, von Reflexion über seine Liedinhalte und wie schreibt er eigentlich Lieder und so weiter. Und es war total hilfreich, super miteinander. Und er hat uns quasi von der musikalischen Seite her total gut beraten, wie wir dieses Modul aufstellen sollen. Und uns war wichtig, nicht nur Theologie und Musik zu beachten, sondern auch das Thema Sprache.
Ja.
Weil das ist auch nochmal so ein Punkt, dass unsere Lieder häufig auch sprachlich irgendwie so ein bisschen einseitig oder vielleicht auch langweilig sind. Und unsere Sprache da auch einfach viel, viel mehr bietet.
Ja.
Genau. Und dann haben wir auch versucht, mit Sprachkünstlern sozusagen zusammenzuarbeiten und zu fragen. Genau. Und so ist es dann quasi entstanden. Und uns war es wichtig, dass es einen großen Praxisanteil auch gibt.
Ja.
Genau. Und dass es keine klassische Prüfung oder so gibt. Aber natürlich müssen wir irgendwie Noten abnehmen. Wir sind eine Hochschule.
Ja.
Und dann haben wir uns entschieden dafür, dass die Studierenden ein Praxisprojekt machen. Und quasi ein Praxisprojekt, was aufs Thema Lobpreis und Gemeinde zugespitzt ist und das dann reflektieren in einem Portfolio und das dann quasi bewertet wird. Damit wir einfach da auch an der Stelle nochmal einen anderen Zugang auch zu Prüfungsleistungen haben, weil wir finden, dass das, also man kann das nicht in der Klausur oder so abfragen.
Man
genau, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Genau,
total.
So ist das entstanden.
Ja, ich finde es auch grundsätzlich, das ist auch eine Schwierigkeit, die wir in unserem Studiengang hatten, Lobpreis zu bewerten mit einer Note ist ein grundsätzliches, ich würde sogar sagen ein No-Go.
Ja,
und
genau.
Man findet andere Wege. Ja. Wie wurde das
Deswegen
Modul
haben
aufgenommen?
Wir haben auch in den Prüfungen kein Worship gespielt, oder?
Ja, genau. Also wir haben das auch sehr auf, also wir fragen Modulziele ab, aber eben auf anderen Wegen sozusagen.
Ja.
Aber Lobpreis an und für sich ist nicht Gegenstand einer Notenbewertung.
Richtig, genau.
Wie wurde das Modul von den Studierenden aufgenommen?
Super. Mhm. Also wir hatten jetzt durchschnittlich so 30 Studierende, die das gewählt haben.
Mhm.
Und das ist für ein Wahlmodul bei uns echt eine hohe Zahl.
Mhm.
Und wir haben immer versucht, auch möglichst alle Studierenden einzuladen. Also es kann ja doch auch ein bisschen exklusiv wirken, wenn du ein Lobpreismodul anbietest.
Mhm.
Für Leute, die sich halt irgendwie auf Lobpreis also oder interessieren oder vielleicht auch selber musikalisch sind. Aber wir haben immer ganz bewusst auch gesagt, nee, wirklich auch Studis, die sagen, mit Musik habe ich nichts am Hut, aber ich sehe diese Verantwortung, die ich womöglich in der Gemeinde später trage und möchte mich deswegen trotzdem mit dem Thema beschäftigen, auch wenn ich vielleicht nicht am Klavier sitzen kann oder singen kann.
Mhm.
So. Und das ist so ein bisschen unsere Herausforderung, dass wir das auch wirklich nach wie vor immer wieder schaffen, diesen Spagat zusammenzubringen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist das total toll. Wir haben auch immer versucht, von der Atmosphäre her einfach ein bisschen anders miteinander unterwegs zu sein als in so einem klassischen, in der klassischen Vorlesung. Wir sitzen miteinander im Kreis in der Regel. Wir haben irgendwie Kaffee und Kekse und es gibt irgendwie vorher nochmal eine Lobpreiszeit und so weiter. Einfach um da auch mit den Studierenden irgendwie auf einer Wellenlänge unterwegs zu sein.
Ja, hat sich in eurer eigenen Lobpreiskultur an der CVJM-Hochschule etwas verändert, seit ihr dieses Wahlmodul im Angebot habt?
Also ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, es ist auch noch Luft nach oben. aber das ist ja immer meine individuelle Sicht, ne? Also für die Studis, die würden vielleicht sagen, ja, das ist super, wie es ist so. Ich würde schon sagen, dass sich auch hier und da mal anderes Liedgut eingeschlichen hat sozusagen. Also was weiß ich, wenn jetzt Albert Frey bei uns in der Vorlesung war und er einen neuen Song oder so vorgestellt hat und die Studis fanden den gut, dann wurde der halt auch dienstags im Campusgottesdienst zum Beispiel mal gesungen. So, also diesen Transfer, den haben wir schon gesehen und auch schon auch diese Denkleistung, sage ich mal, dass man vielleicht noch mal mehr hinterfragt, wie kann das auch in so einem Gottesdienst zusammenspielen, das Predigtthema, die Lobpreiszeit, vielleicht die Fürbitte, also dass man auch irgendwie so die verschiedenen Elemente aus einem Gottesdienst zusammendenkt und so weiter. Unser Manko ist halt, dass dieses Wahlmodul im vorletzten Semester dran ist. Das heißt, die Studis, die das belegen, die sind dann halt immer gleich weg, weil wir dann halt quasi in Beruf gehen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen, dann hat man sie gerade angefixt für das Thema, hat sie gut ausgebildet und dann gehen sie weg. Das ist halt so, aber da können wir auch nichts dran ändern, weil die Wahlmodule sind halt so spät.
Ja, ich war ja vor 2 Wochen da und ich habe das sehr gemerkt, dass eure Inhalte die Lobpreiskultur prägen, weil ihr startet hier einmal mit einer Lobpreiszeit. Es ging um Klage und Leid. Das ist ein unterbelichtetes Thema in der Worship-Szene, so ganz grundsätzlich. Ich habe mir gleich die Lieder notiert, die gesungen wurden, weil die waren wirklich gut. Und es war tatsächlich ein starker Schwerpunkt auf Sprache, das kann ich bestätigen. Mhm. Also an diesem speziellen Tag, das ist ja eine punktuelle Aufnahme sozusagen.
Ja.
Aus diesem Modul heraus ist ja ein Buchprojekt entstanden, oder ein Buch letztendlich, eine Publikation, 10.000 Gründe für Lobpreis. Du hast es schon genannt, also das hat den Untertitel Plädoyer für mehr Vielfalt in Theologie, Musik und Sprache. Also eben nicht nur Theologie und Musik, sondern wirklich auch Fokus auf Sprache. Da haben Theologen, Theologinnen mitgeschrieben, Musiker, Künstler, Künstlerinnen. Ist beim Neukirchner Verlag zu bekommen, kann man an der Stelle, glaube ich, auch mal sagen. Genau, verlinken wir in den Shownotes. Du hast auch einen Beitrag publiziert, Caro. Wir haben uns den zu Gemüte geführt, natürlich.
Natürlich.
Also kann man vielleicht auch sagen, Andreas Loos und ich sind ja auch beteiligt gewesen an diesem Buch. Deswegen, wir fanden das ein ganz, ganz tolles Projekt. Aber eben darin auch dein Artikel, über den würden wir jetzt gerne auch ein bisschen sprechen.
Ja, du hast dich natürlich auch spezialisiert auf dieses Thema Schöpfungsspiritualität, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, die auch mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zusammenhängen. Uns würde zuerst mal interessieren, was steckt denn hinter dem Begriff Schöpfungsspiritualität?
Ja, also ihr fragt mich zu einem Thema, zu dem ich gerne promovieren will die nächsten 5 Jahre. Ich hoffe nicht, dass dieser Podcast so lange dauern wird. ich hoffe, ich versuche es gut runterzubrechen. Also letztendlich habe ich mich in den letzten Jahren viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wie können wir eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Zukunft auch so gestalten, dass wir friedlich miteinander leben können, möglichst gerecht miteinander leben können, auch so zwischen den Kontinenten, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und auch den kommenden Generationen, also unseren Kindern und Enkeln. Und wir haben dazu eine große Studie gemacht, nochmal eine Studie. Und zwar haben wir Christinnen und Christen befragt, wie sie zum Thema Nachhaltigkeit letztendlich stehen und was das auch mit ihrem Glauben macht. Und eine große Erkenntnis war, dass Menschen, die sozusagen das Thema nicht nur sozusagen, also eine positive Einstellung gegenüber diesem Thema haben, sondern das auch mit ihrem geistlichen Leben verknüpfen können, zum Beispiel, weil sie es in der Gemeinde erleben, dass die auch nachhaltiger handeln. Weil es gibt nämlich in der Regel so eine Lücke zwischen den Einstellungen und dem Handeln. Das kennen wir ja auch. Wir machen uns alle im Januar Neujahrsvorsätze. Wir finden die alle toll. Ja, und nach 3 Wochen, spätestens nach 5 oder 6 Wochen merken wir, naja, diese Vorsätze, die können wir gar nicht so richtig einhalten. Und so ist es letztendlich beim Thema Nachhaltigkeit auch. Und das ist kein christliches Phänomen, das ist einfach ein ganz normales Phänomen, dass wir denken, ja, irgendwie Umweltschutz ist super wichtig, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, aber in der Umsetzung hapert es dann. Und wir haben eben festgestellt in dieser Studie, dass diejenigen, die eine Schöpfungsspiritualität sozusagen haben, also die eine Verknüpfung haben zwischen Glaube und Nachhaltigkeit, dass die auch besser ins Handeln kommen und dass diese Lücke sozusagen überwunden werden kann. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja, was ist denn eigentlich so eine Schöpfungsspiritualität? Das ist jetzt erstmal so ein großer Begriff, der auch verschiedenst aktuell gefüllt wird, weil wir da ganz am Anfang stehen von dieser Diskussion. Also es gibt noch kaum Definitionen, es gibt noch wenig Literatur dazu und so weiter. Und damit beschäftige ich mich gerade und damit will ich mich tatsächlich auch mal noch ausführlicher beschäftigen in der Doktorarbeit. Aber die Frage ist sozusagen, wie können wir Glaube, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit zusammenbringen und auch in unser geistliches Leben integrieren? Das vielleicht mal so ganz runtergebrochen. Mhm. Und wie wirkt sich das dann auch auf den Rest unseres Lebens aus?
Ja, genau, kannst das du vielleicht sagen, warum, mal so. Ja. Warum das so wichtig ist? Also warum wir auch im Lobpreis den Fokus auf solche Themen legen sollten?
Mhm. Also wenn wir jetzt eben nochmal auf diese erste Studie, über die wir gesprochen haben, zurückgehen, dann wissen wir, Lobpreis ist super, super prägend und ist einfach ein großer Teil von geistlichem Leben, von Menschen, gerade so im Dunstkreis Freikirchen, Landeskirche, Gemeinschaft, aber auch mehr und mehr in der Landeskirche. Und das ist ja was, was uns prägt und die Themen, die wir da drin behandeln, die sind prägend für unseren Glauben. Und wenn unser Glaube prägend für unser Leben ist, dann ist das, wo wir auch oder ja, was wir, wo wir Gewicht irgendwie drauflegen. So. Und wenn jetzt das Thema Nachhaltigkeit vielleicht in meinem Alltag vorkommt, weil ich irgendwie versuche, auf Plastik zu reduzieren oder sowas, aber das kommt in meinem Glaubensleben quasi kaum vor oder vielleicht höchstens mal am Rande in der Predigt, dann ist ja schon die Frage, welche Rolle spielt dann sozusagen dieses Thema in meinem Leben? Und ich glaube, von daher ist Lobpreis ein ganz wichtiges Element in unserem Glaubensleben, aber auch in unserem Gottesdienst, wo wir dieses Thema verankern können, damit es bei Menschen sozusagen vom Kopf ins Herz rutscht. Also, dass dieser Weg irgendwie erleichtert wird. Das ist das eine. Und das andere ist aber ja auch, dass Lobpreis in der Bibel grundsätzlich viel, viel größer gedacht wird als nur zwischen Mensch und Gott. Also Lobpreis in der Bibel, da geht es immer um die ganze Schöpfungsgemeinschaft. Und wenn wir auch, also von Anfang der Bibel eigentlich bis in die Offenbarung schauen, dann singen die Engel, es singen die Berge, die Täler, die ganze Schöpfung singt und stimmt ein in diesen ewiglichen Lobpreis. Und das ist ein Punkt für mich, wenn ich jetzt Lieder singe und die ständig nur so auf mich fokussiert sind, irgendwie auf meinen Struggle und ich dabei voll außen vor lasse, dass es dieser Erde gerade echt schlecht geht und wir da auch maßgeblich dazu beitragen, dann ist das irgendwie für mich nicht so ganz schlüssig, weil ich weiß aus der Bibel, dass Lobpreis viel, viel mehr ist als nur ich. Es ist die ganze Schöpfungsgemeinschaft und wir dürfen daran teilhaben. Und genau, und deswegen finde ich das, also einerseits irgendwie so aus dieser wissenschaftlichen Perspektive und andererseits aber aus der biblischen Perspektive total wichtig, dass wir diese Themen miteinander in Verbindung bringen.
Ja, ich habe gelesen diesen schönen Satz, den du schreibst. Denn die Liebe zum Schöpfer schließt die Liebe zu seinen Geschöpfen mit ein. Und das, ich glaube, was oft nicht bewusst ist, ist, dass bei den Themen soziale Themen ganz eng verknüpft sind. Also wenn wir ausbeuten, heißt das für andere eben, dass sie irgendwo leiden und dass wir als Christen eben auch eine Verantwortung haben. Finde ich, wird sehr schön deutlich in diesem Artikel.
Ja, also ich finde das manchmal schwierig, über welche Themen wir eigentlich so in der Gemeinde diskutieren. Die kommen irgendwie vielleicht, die kann man an einer Hand abzählen, wie oft die in der Bibel vorkommen. So. Aber was ein Riesenthema in der Bibel ist, ist das Thema Gerechtigkeit. Es gibt die sogenannte Gerechtigkeitsbibel von Micha. Und da wurden mal alle Bibelverse sozusagen markiert, die irgendwie mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und das sind schlichtweg über 3000 Bibelstellen durchs Alte und Neue Testament. Und also wirklich durch die ganze Bibel zieht sich das, auch in dem Psalmen, da steht, Gott liebt Gerechtigkeit und er ist gerecht. Also das ist ein Herzensthema Gottes und er setzt es von Anfang an fest, auch durch Gebote, durch Gesetze, zum Beispiel durch die Abgabegebote, die Sabbatgebote. Das ist total spannend. Gott will von Anfang an, dass Menschen Pause machen, aber eben nicht nur der Mensch, sondern ja auch die ganze Schöpfung. Wir sollen das Land brach liegen lassen beispielsweise. Wir sollen was übrig lassen für die Vögel. Wir sollen die Sklaven befreien. Wir sollen Menschen, die in Abhängigkeiten stehen, die in Schulden stehen, denen sollen wir Schulden erlassen, damit die wieder ein neues Leben starten können. Wir sollen unsere höher, schneller, weiter unterbrechen. Wir sollen zur Ruhe kommen. Wir sollen natürlich auch geistlich auftanken. Und das ist alles von Anfang an sozusagen auch im Gesetz Mose verankert. Und da wird von Anfang an die Schöpfung immer konsequent mitgedacht. Das heißt, wenn wir wollen, also wenn wir sozusagen diesen Herzschlag Gottes nachspüren wollen, dass er Gerechtigkeit liebt und gerecht ist, dann bedeutet es auch immer, dass wir einen Blick auch auf die Schöpfungsgemeinschaft und unsere Schöpfungsverantwortung da drin legen müssen. Und deswegen ist es also ein absolut biblisches Thema. Mir ist klar, dass der Begriff Nachhaltigkeit in der Bibel nicht vorkommt, ja. Aber dieses Konzept, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, nämlich sozial, ökologisch und ökonomisch, dieses Konzept, das kommt quasi in der Bibel von Anfang an vor und wird von Gott eingesetzt, dass das gut ist, dass das zusammenspielen muss. Und das ist für mich irgendwie so, ja, auch selbst zum Herzensthema deswegen geworden.
Das ist ja dann auch quasi ein Gottesbild. Also, und die Frage, welche Gottesbilder thematisieren wir und kommt dieses Gottesbild auch vor? Des Gottes, der für alle sorgt und der will, dass Gerechtigkeit herrscht.
Mhm. Ja, und ich würde noch weitergehen, nicht nur das Gottesbild, sondern auch, welches Weltbild haben wir? Also wir, ich mache manchmal so Hosentaschen-Empirie. Also das heißt, ich gucke mir irgendwie so die aktuellen CCLI-Charts zum Beispiel an. Das sind ja quasi, oder drückt aus, welche Lieder in den aktuellen deutschen Gemeinden eigentlich so am liebsten gesungen werden. Wenn man das so durchschaut, dann kommen schon ab und zu Schöpfungslieder vor. Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Aber die Frage ist ja, wie wird Gott und die Welt dort dargestellt? Und in der Regel geht es eigentlich dann nur um den Schöpfer, der die Welt schön geschaffen hat. Mhm. Aber das, da gibt es ja auch noch viel, viel mehr Dimensionen. Also zum Beispiel in Römer 8, Vers 22 steht, dass die ganze Welt in Wehen liegt und auf ihre Erlösung wartet. Ja, also die Welt liegt in Wehen. Und das sind ja auch so Fragen, wo kommen die eigentlich in unserem Lobpreis vor? Also eben nicht nur das positive Bild und das Schöne und das auf jeden Fall, wir dürfen uns freuen an der Schöpfung, gar keine Frage. Und Gott hat uns die gegeben, dass wir uns erfreuen daran. Aber auch mal die Kehrseite zu sehen, auch die Schöpfung braucht Erlösung und liegt in Wehen. Oder eben diese Ohnmacht, die auch viele spüren, die vielleicht auch aktivistisch unterwegs sind, die sagen, boah, ich fühle mich so ohnmächtig, weil ich kann so wenig tun. Es wird immer nur schlimmer gefühlt, ja. Ich bin frustriert. Wo kommt eigentlich das mit vor, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir uns auch häufig so unverbunden fühlen mit der Natur? Dass unser Leben einfach aus häufig vier Wänden besteht und wir wenig Kontakt zur Natur haben und so weiter. Also, ne, das sind das, also es ist das Gottesbild einerseits, aber auch das Weltbild und die Vielfalt da drin.
Ja, du hast das in dem Artikel schön gegliedert, habe ich gesehen. Da geht es um die Sprache und darum, welche Lieder wir singen und welche Texte. Und dass du sagst, wir haben einmal Lieder zur Orientierung, in der wir eben die Schöpfung als was Positives loben und dem kreativen Schöpfer dankbar sind und ihn ehren. Das zweite sind Lieder eben der Orientierungslosigkeit, wo das auch mal zum Ausdruck kommen darf, dass wir überfordert sind mit dieser Klimakrise und allem, was damit zusammenhängt. Und das dritte sind eben Lieder zur Neuorientierung, also die neue Bilder zeichnen, wie wir die Welt sehen können, wie wir uns darin sehen können, in diesem Dreiklang aus Schöpfung, Gott und wir darin. Und das fand ich eine super Übersicht, zu sagen, wir brauchen eigentlich alles drei und das sollte vorkommen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf so ein bisschen, da hast du es schon fast angesprochen, also von dieser Ohnmacht her, von diesem Ohnmachtsgedanke kommt ja auch oft das Bedürfnis, dass man es nicht mehr aushält. Und ich glaube, es ist auch legitim, dass man an manchen Punkten sagt, das ist jetzt, wenn ich mich dauernd mit dieser Krise befasse und ins Detail gehe und höre, was alles super schlimm ist und was ich nicht mehr essen und kaufen sollte, dann bin ich auch überfordert. Und vielleicht komme ich auch dahin, dass ich mal flüchten möchte. Und jetzt wird auch manchmal die Kritik angebracht, dass man sagt, Lobpreis ist sozusagen eine Art Weltflucht, ein Eskapismus, also Escape, ausbrechen, sich zurückziehen. Und darin liegt, ich würde sagen, es ist ein Stück weit auch natürlich. Und natürlich liegt vielleicht aber auch eine Gefahr darin, wie siehst du das? Oder wie könnte man vielleicht das auch in diesem Spannungsfeld aufrechterhalten, dass man sagt, ich darf mich auch mal in einer Zeit zurückziehen, mich Gott zuwenden, auf ihn hören. Und wie finde ich aber auch wieder die Brücke in den Alltag?
Große Frage, sehr wichtige Frage. Also ich würde sagen, ja, das darf auf jeden Fall sein. Aber da dürfen wir halt nicht stehen bleiben. Also wenn der Lobpreis sozusagen ein Gegensatz aufmacht zu meinem Alltag und nur das aufmacht, dann finde ich es schwierig. Weil der Lobpreis ja eigentlich eben nicht ein Ding ist, was man am Sonntag 30 Minuten im Gottesdienst macht, sondern Lobpreis ist ja eigentlich der Alltag, das Herz, die Seele, die Verbundenheit mit Gott. Und möglichst durchzieht es auch den eigenen Alltag. Und deswegen dürfen und sollen auch die Alltagsthemen drin vorkommen. Und natürlich darf ein Lobpreis auch, wie das Wort sagt, auch einfach mal loben und preisen sein, ohne dass man nur das Schlechte sieht oder eine Intimität mit Gott ausstrahlen, wo ich sage, ich darf einfach mal sein. Ja. Es gibt gerade keine Anforderungen an mich. Aber ich glaube, wir können halt von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und deswegen sprechen wir da häufig einfach auch von diesem Begriff ganzheitlich, also einen ganzheitlichen Lobpreis, der eben nicht so unterteilt in der gesungene Lobpreis, das ist jetzt das Heilige und der Alltag, das ist das Unheilige oder sowas, sondern wo das immer wieder miteinander in Berührung kommt und wo ich möglichst vielleicht auch, ja, was weiß ich, mal einen Arschtritt bekomme sozusagen durch den Lobpreis, vielleicht in meinem Alltag was zu verändern oder eben im Lobpreis auch mal eine heilsame Erfahrung mache, wo ich sage, da kann ich in meinem Alltag auch mal ein bisschen entspannter drauf gucken auf das ein oder andere Thema. Oder wo ich irgendwie, ja, einfach diese Verbindung merke, aber wo ich eben auch eine Verbindung merke. Also, dass das übergeht in meinen Alltag und eben nicht so getrennt voneinander da steht. Das wäre sozusagen irgendwie mein Wunsch.
So aus der Perspektive des Lobpreisleiters, der Lobpreisleiterin, hättest du da konkrete Ideen oder Impulse, beziehungsweise du hast sie, ich weiß es, kannst du darüber reden mit uns? Ja, wie kann man es dann aber tatsächlich in einem Gottesdienst spürbar, erlebbar machen, gerade in einem musikalischen Lobpreisteil? Was sind da deine Ansätze, die du dir wünschst, noch viel mehr in Gemeinde zu erleben?
Also ich glaube, mit dieser Dreiteilung Theologie, Musik und Sprache ist man schon mal auf einem guten Weg, wenn man sozusagen überlegt, was in welchem Bereich vielleicht aneckt oder wo man sagt, da haben wir irgendwie noch Luft nach oben oder Potenzial oder da sind wir vielleicht manchmal ein bisschen einseitig unterwegs und jeder hat ja so auch sein Steckenpferd. Ja, also die einen, die achten immer ganz penibel auf die Texte, also die Lieder auswählen, sozusagen nach den Texten. Andere sagen, nee, also bei mir geht es eher um, dass die Lieder zusammenpassen, musikalisch sozusagen. Und ich glaube, wenn man eben in allen drei Bereichen versucht, mal sein eigenes Handeln einfach zu überdenken und also gar noch nicht zu hinterfragen, aber einfach mal zu überlegen, warum wähle ich zum Beispiel diese Lieder aus? Hat es einen musikalischen Grund? Hat es einen textlichen Grund? Hat es einen theologischen Grund? So, das sind vielleicht so erste Fragen. Dann natürlich auch die Gesamtkomposition. So ein Lobpreis steht ja in der Regel nicht alleine. Also klar, es gibt mal einen Lobpreisabend, vielleicht der unter einem bestimmten Motto steht oder so, das schon. Aber in der Regel kennen wir ja Lobpreis aus dem Gottesdienst. Also die Frage ist zum Beispiel, unter welchem Motto oder Thema steht eigentlich der Gottesdienst? Bestimmt das immer das Predigtthema oder kann das vielleicht auch mal vom Lobpreis ausgehen? Wie können die Hand in Hand gehen? Sprechen eigentlich die Menschen, die verantwortlich sind für das eine, mit den Menschen, die verantwortlich sind für das andere? Gottesdienst besteht auch aus mehr als nur Predigt und Lobpreis. Es besteht auch aus Moderation, aus Fürbitte und so weiter. Dann so Themen wie das Kirchenjahr. Das gibt uns so einen großen Schatz, das Kirchenjahr, weil wir im Kirchenjahr schon ganz automatisch durch verschiedene Phasen und ja quasi fast Jahreszeiten sozusagen durchgeführt werden. Da gibt es auch schon Erntedank beispielsweise oder Sonntage, wo wir anderen Menschen gedenken, Verstorbenen oder was auch immer. Vielleicht kann man sich auch im Lobpreis mal an sowas orientieren. Das sind so Fragen, aber dann natürlich auch gestalterische Fragen nach Form. Haben wir eigentlich immer die gleiche Bandbesetzung? Geht auch vielleicht mal weniger, geht auch mal mehr? Wie sitzt eigentlich die Gemeinde im Raum? Sitzt die immer frontal? Kann die vielleicht auch mal anders sitzen? Stehen? Gibt es auch andere Positionen? Also da gibt es ja total viele Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist aber dahinter die eigene Haltung. Also es gibt einfach so viele Schrauben, die man drehen kann, das ist super. Und gleichzeitig erstmal zu fragen, warum mache ich das? Und was würde ich mir eigentlich wünschen für die Menschen, die jetzt, wo ich heute Verantwortung trage? Und wie können wir da vielleicht sowohl theologisch als auch musikalisch als auch sprachlich ja irgendwie vielseitig sein? Und das muss auch auf gar keinen Fall alles in einem Gottesdienst untergebracht werden. Dafür feiern wir ja in der Regel regelmäßig Gottesdienst und können einfach mal gucken, vielleicht gibt es mal eine Motto-Reihe oder wie auch immer. Also dass, genau, den Anspruch habe ich gar nicht, dass das alles in einem Gottesdienst unterkommt.
Ja. Ich fand es auch sehr spannend, du gehst ja bis in musikalische Besetzungen hinein. Ich dachte vorhin, als du das erzählt hast, mit dem die Welt liegt in Wehen. Mhm. Das ist ja auch eine unglaubliche Möglichkeit, auf musikalische Weise sowas mal zum Ausdruck zu bringen, ja, und dort mehr zu experimentieren, anstatt eben unserer klassischen Bandbesetzung, die einfach, ja, auch so genormt ist mittlerweile, da einfach musikalisch andere Formen zu suchen, finde ich eine ganz fantastische Anregung.
Ja, oder auch einfach die Frage zum Beispiel nach Stille.
Mhm, genau, ja.
Also vielleicht braucht es auch nicht für jedes Thema ein Lied und einen Song. Vielleicht braucht es auch für ein bestimmtes Thema mal eine Stille. Oder, also ich habe es selten erlebt, dass man zum Beispiel im Lobpreis auch mal irgendwie eine Kerze für irgendwas anzünden könnte oder, ja, sowas. Ja. Auch sowas, den ganzen Körper mit einzubinden, nicht nur unsere Stimmbänder und vielleicht unsere Hände, die wir heben, sondern auch die Frage, ja, wie kann unser ganzer Körper irgendwie Resonanzraum werden von diesem Lobpreis und auch andere Sinne zum Beispiel eingeschaltet werden oder was weiß ich, irgendwie mal eine Bildbetrachtung im Lobpreis.
Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die sind nicht musikalisch, für die ist Lobpreis vielleicht auch manchmal gar nicht so easy und dann denken die sich, oh, 25 Minuten, 5 Lieder Lobpreis, wie soll ich das heute wieder durchstehen? Vielleicht hilft es den Menschen auch wirklich mal zu sagen, naja, wir machen auch mal eine andere Herangehensweise an das Thema Lobpreis, weil Lobpreis ist mehr als nur die Musik.
Ja.
Ich kenne ein Atemgebet, was ich total liebe, dass man mit dem Einatmen sagt, alles was ich habe, und mit dem Ausatmen kommt von dir. Und für mich ist das auch immer wieder eine Art Gebet, dass ich hineingestellt bin in eine Schöpfung, in eine Umgebung, die Gott mir geschenkt hat und dass ich nur durch diese Schöpfung um mich herum überhaupt leben kann. Also nur dadurch, dass Gott Bäume und Pflanzen schafft, die Sauerstoff produzieren, kann ich atmen. Und das finde ich ein unglaublich schönes Gebet, um sich bewusst zu machen, dass man irgendwie getragen ist, geerdet ist, geborgen ist in einer Schöpfung und mit ihr zusammen atmet und lebt. Und all das kommt von Gott und das mich entspannt dieses Gebet immer total, weil ich so Kontrolle loslassen kann. Weil ich weiß, alles, was ich jemals hatte und haben werde, kommt von ihm.
Ganzheitlichkeit bedeutet ja auch mit allen Sinnen. Unsere Sinne sind verbunden mit dem Körper. Und Lobpreis ganzheitlich in allen Sinnen wahrzunehmen, zu fühlen, das hat, glaube ich, auch ganz viel mit Achtsamkeit und letztendlich mit Nachhaltigkeit zu tun.
Genau, und also das ist auch wirklich auch Teil meiner Definition sozusagen von Schöpfungsspiritualität. Das ist einmal natürlich irgendwie so theologische Zusammenhänge, ja, also was ich jetzt irgendwie vorhin versucht habe zu erklären, dass das ein biblisches Thema ist und so weiter, dass man das versteht im Kopf so. Und das andere sind aber wirklich auch diese Naturerfahrungen, wo wir auch Gott in der Natur erleben können, dass das eine und auch einfach die Schöpfung als Schöpfungsgemeinschaft erleben können. Und deswegen finde ich es einerseits wichtig, sowas wie du jetzt sagst, Caro, also dass man zum Beispiel über eine Art Gebet sich verbindet mit der Schöpfung, ja. Das kann ja auch über Fürbitte sein, das kann über ein Abendmahl sein, mit einer Abendmahlsliturgie, die vielleicht nicht nur meine Erlösungsbedürftigkeit, sondern auch die Erlösungsbedürftigkeit der ganzen Schöpfung mal in den Blick nimmt, könnte man ja mal machen. Aber es geht auch darum, wirklich Naturerfahrungen zu machen und die nicht nur in einem Gebäude zu produzieren, sondern wirklich auch mal rauszugehen, anzufassen, zu riechen, zu spüren. Also wir haben zum Beispiel vorletztes Jahr in der ekligen Jahreszeit, irgendwie im November mit Regen oder so, einen Campusgottesdienst draußen gefeiert. Und wir haben gesagt, der findet bei jedem Wetter draußen statt. Es komme, was wolle. Es ist uns egal. Und wir hatten keine klassische Predigt, sondern wir hatten quasi eine Liturgie vorbereitet. Wir hatten 2, 3 Songs, wir hatten einen Spoken Word, wir hatten eine Moderation und halt so ein paar klassische liturgische Elemente, wie irgendwie das Votum und so. Und dann haben wir die Leute mit dieser Liturgie auf den Weg in die Natur geschickt, haben gesagt, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, geht in die Natur und geht diesen vorformulierten Text durch. Und da waren dann immer mal wieder so Pausen drin, wie schau dich um, fasse an, höre zu. Und dann auch, sprich mal, wenn du magst, ein Gebet für die Schöpfung, ja, und so. Und dann lass die Schöpfung predigen, sozusagen. Und dann sind wir zurückgekommen, haben nochmal ein Lied gesungen, eine Fürbitte gesprochen und einen Segen das war's. Ja. So. Und es war ein so berührender Gottesdienst. Es war nass, es war kalt, es war dunkel. Kein Mensch hatte Bock auf draußen. Wir kennen ja immer so Outdoor-Gottesdienste eigentlich nur bei hübschen, schönem Wetter, blauen Himmel. Aber es war super. Es war richtig gut. Wir haben super Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, ja, das ist mal ein ganz anderes Bild von Schöpfung. Und wir haben wirklich gespürt, die Schöpfung predigt.
Hast du noch so ein paar Liedtipps?
Mhm. Also erstmal würde ich wirklich tatsächlich allen empfehlen, mal bei Albert Frey vorbeizuschauen. Albert ist ja auch so ein großer Schöpfungsspiritualitäts-Fan. Und der schreibt, also er ist ja mitverantwortlich für die Feiert Jesus-Reihe. Und er sagt, er versucht auf jede CD mindestens ein Lied mitzunehmen, sozusagen, das sich um das Thema Schöpfung oder Nachhaltigkeit zum Beispiel beschäftigt. Es gibt zum Beispiel einen Song von ihm, der heißt Für die Menschen nach uns. Also ein Lied, was sich ganz konsequent mal mit dem Gedanken auseinandersetzt, wie hinterlassen wir diese Welt? Genau, ist die noch lebenswert? Und was können wir jetzt tun, damit sie lebenswert bleibt für Menschen, die nach uns kommen? Genau, also das ist das eine. Dann gibt es aus dem anglikanischen Kontext Resound Worship heißen die. Die machen ganz viel auch so zum Thema Schöpfung. Die haben auch so einen Study Guide, der ist natürlich auf Englisch, aber wer sich da mal reinlesen will, der heißt Doxecology, also quasi die Mischung aus Doxologie und Ökologie sozusagen, um zum Thema Schöpfungsspiritualität im Lobpreis. Das ist das eine. Dann aus der Schweiz, vom Bienenberg. Die Peace, Songs of Peace, da geht es nicht nur um Schöpfung, da geht es allgemein um friedenstheologische Lieder, ja. Was aber ja total miteinander zusammenhängt, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit und wirklich auch geerdet in so einer achtsamen Spiritualität, so nennen die das und das ist super, super toll und da gibt es auch ganz viele Notensheets und so weiter, die man sich da auch runterladen kann und auf YouTube und Spotify und so. Dann gibt es von Micha Deutschland eine CD, die Stimme erheben. Die ist jetzt zwar schon 10 Jahre alt, aber das macht ja nichts.
Ja.
Und Feiert Jesus Justice gibt es. Es gibt eine ganze Platte zum Thema Gerechtigkeit bei Feiert Jesus. Genau. Ja.
Vielen Dank für diese wirklich wertvollen Hinweise. Das ist wirklich eine Erweiterung. Ja.
Darf ich noch eine Frage stellen, die mich persönlich interessiert? Was hilft dir bei dieser ganzen Thematik, nicht den Kopf hängen zu lassen und immer wieder dran zu bleiben? Es ist auch ein mühsames Thema.
Auf jeden Fall. Meine Zukunftsvision, würde ich sagen. Also ich erlebe das häufig, dass im Kontext von Nachhaltigkeit immer, also es geht viel um Verzicht, viel um, wo müssen wir weniger werden sozusagen, ja, und so diese Richtung. Aber wenn ich mir eigentlich vorstelle, wie unsere Welt sein könnte, wenn wir alle gerecht und friedlich miteinander leben oder zumindest ein bisschen gerechter und ein bisschen friedlicher, dann ist das so ein schönes, positives Zukunftsbild, dass ich gerne in dieser Welt leben will und dass ich in diese Welt auch gerne Kinder setzen will. Und das gibt mir Motivation, weil ich weiß, dass unser Glaube und Gott grundsätzlich diese Veränderungskraft hat. Und dass er das immer wieder zeigt, von Anbeginn der Zeit über sein Volk bis heute, dass es immer wieder positive Veränderungen gibt. Was weiß ich, die Abschaffung der Sklaverei hier in unserem eigenen Land, eine friedliche Revolution. Ja, es gibt diese Momente und es gibt diese Transformationskraft. Und da glaube ich ganz fest dran. Und wenn wir Christinnen und Christen da unseren Teil dazu leisten können, dann begeistert mich das einfach.
Sehr schön, vielen Dank.
Das ist ein wunderbares Schlussstatement. Wie heißt die nächste Generation, Annalena, nach der Generation Lobpreis? Wie würdest du sie nennen?
Ich hoffe, Generation der Hoffnung. Sowas in die Richtung, Generation der Veränderung vielleicht.
Ja,
genau.
Ja. Sehr schön, ja. Vielen Dank. Wir enden mit all unseren Gästen mit einer Fun-Frage. Caro, was haben wir heute dabei?
Ja, also pass auf. Welches Lobpreislied passt am besten zu deiner Stimmung an einem Montagmorgen?
Ah, ja. Gute Frage, das kommt ja auf den Montagmorgen an. Ich habe aktuell, also ich habe ein Lied, was ich sehr gerne singe oder höre. Das ist, ich glaube, es heißt Wie die Sonne. Kennt ihr das? Von einer der neueren Feiert Jesus-CDs. Und da geht es auch um den Sonnenaufgang letztendlich. Von daher, manchmal sitze ich hier an meinem Schreibtisch und schaue raus und dann habe ich so einen richtig wunderschönen Sonnenaufgang mit rotem Himmel und so. Und dann würde ich sagen, Wie die Sonne.
Das ist ja ein schönes Lied.
Genau.
Ja, sehr gut.
Vielleicht auch andere Stimmungen, wo andere Lieder besser passen.
Es kommt auf den Montag drauf an, würde ich sagen. Ja, und die allerletzte Frage, das ist unsere grüne Wiese-Frage. Normalerweise schauen wir damit in die Zukunft, aber bei dir bietet sich die Frage einfach an. Warum haben wir 10.000 Gründe für Lobpreis?
Weil wir einen großartigen Gott haben, der sich uns in mehr als 10.000 Gründen zeigt und den wir anbeten dürfen und mit dem wir in Verbindung treten dürfen und der auch in Verbindung mit seiner Schöpfungsgemeinschaft steht.
Dankeschön, Annalena Musilewski, für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Wir freuen uns auf deine Promotion zum Thema Schöpfungsspiritualität. Mhm. Wünschen dir wirklich viel Segen und Einsicht und Weisheit und Freude dabei und auch weiterhin einfach viel Segen für eure Arbeit an der CVJM Hochschule in Kassel. Das ist so schön, dass wir miteinander verbunden sind und das soll auch so bleiben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Es war mir auch eine Freude.
Und wir bemühen uns, dass wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alle möglichen Shownotes noch reinstellen, damit ihr das, was Annalena uns auch weitergegeben hat als Tipps, wir das nachvollziehen können.
Tschüss!
Das war der Podcast Worship Sofa. Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom Theologischen Seminar St. Krishona, TSC und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.